Der Predigttext für heute befindet sich, wie sollte es anders sein, in der Bergpredigt, Matthäus 5. Und wir lesen gemeinsam die Verse 27 bis 32. Da sagt der Jesus selbst: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Soweit Gottes Wort.
So, ich grüße euch erstmal alle ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Ihr müsst kurz mit mir ein bisschen Geduld haben. Das ist das allererste Mal, dass ich diese Predigt hier mit so einem iPad mache, weil wir gesagt hatten, wir wollen nicht immer das ganze Papier dabei verschwenden. Und ich selber bin noch nicht so ganz damit drin. Ich hoffe, dass der Herr das so führt, dass das trotzdem euch zum Segen wird und mir auch ein Segen sein wird. Wisst ihr, das hier ist ein Ehering, oder? Eigentlich ist es was Wunderschönes, was der Herr kreiert hat. Wenn ich so an den Ehering denke, dann sehe ich dort einen Kreis, ja? Und ein Kreis, der ist immer geschlossen. Und wenn ich dann daran denke, an die wunderbare Ehe, die ich zu meiner Frau Adelia haben darf, ist es aber nicht das, was uns beide schließt. Wir beide mögen vielleicht in der Mitte dieses Ringes stehen, ne? Deswegen ist auch so symbolisch schön, dass der Finger hindurch geht. In Deutschland tragen wir ihn ja eigentlich hier auf der rechten Seite, ich habe ihn jetzt auf der linken Seite, aber das führt direkt zum Herzen. Aber der Ring ist ein schönes Symbolik dafür, dass das nichts aufspringen kann, dass man umschlossen ist. Und gerade als Christen haben wir den Herrn Jesus Christus. Der sollte eigentlich unseren Ring abbilden, sodass diese Ehe überhaupt gar nicht sich sprengen lässt. Wisst ihr, Gott hat die Ehe schon immer sehr besonders in Ehren gehalten. Es heißt selbst schon in den Schöpfungsbericht, dass es für den Menschen nicht gut sei. Es war für den Mann nicht gut, dass er alleine sei. Darum hat Gott ihm eine Frau geschenkt, die ihm eine Gehilfin sein sollte. Und mit dieser Frau, die der Mann bekommen hat, hat er den Auftrag bekommen, dass sie sich mehren sollen und dass sie den ganzen Erdkreis unter sich setzen sollen. Sie sollten bevölkern. Und wisst ihr, Gott hat dabei einen Bund vorgesehen. Und wenn wir Gott richtig verstehen, ist Gott ein Bundesgott. Er selber schließt Bünde mit uns und hat uns auch gesagt, dass es etwas ist, was wir auch abschließen sollten, einen Bund zu haben. Aber dieser Bund, damit ihr mich nicht gleich falsch versteht, dieser Bund soll, und das ist die Ehe, zwischen Mann und Frau stattfinden. Das ist kein Bund zwischen Mann und Mann. Das ist kein Bund zwischen Frau und Frau. Und auch wenn wir von Polygamie sprechen, das ist kein Bund, wo mehrere Parteien innerhalb dieser Ehe sind, sondern zwei sind es, Mann und Frau, die gemeinsam einen Bund eingeben. Leider erleben wir heutzutage dass die Ehe, die, wie Gott sie gedacht hat, immer weiter degradiert wird. Wir haben immer neue Konzepte für die Ehe. Man heiratet überhaupt gar nicht. Man lernt sich kennen, man lebt in Partnerschaften. Man möchte sich nicht binden. Vielleicht zu schauen, was wird die Zeit bringen, vielleicht nach mehreren Jahren, vielleicht auch nie. Es ist immer einfacher, sich nicht zu binden, denn wenn etwas ist, dann ist es auch deutlich einfacher, sich zu trennen. Was damals ein No-Go war, ist heute die nackte Realität. Und auch Peter hatte schon so ein bisschen darüber gesprochen, über unterschiedliche Statistiken. Es ist so, es werden heutzutage nicht mehr so viele Ehen geschieden wie damals in dem Jahre 2004. Da hat es tatsächlich einen Höhepunkt gegeben, da waren es fast an die 200.000 Ehen, die in einem Jahr geschieden worden sind. Hat die Ehe dennoch nicht mehr den gleichen Stellenwert, den diese Ehe eigentlich vor Gottes Augen hat, wie er ihn für Mann und Frau bestimmt hat. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 137.353 Ehen geschieden. Als Gründe werden unter anderem, habe ich euch hier angezeigt, sind ein bisschen klein, ich lese euch die vor, fehlende Unterstützung durch die Familie, häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch, finanzielle Schwierigkeiten, Konflikte, Streitereien, Untreue, Affären sowie Spitzenreiter mangelndes Engagement genannt. Und das können wir hier auch ungefähr prozentual uns anschauen. Gerade dieses mangelnde Engagement, seht ihr schon, hat mit den größten Teil, das ist der Scheidungsgrund Nummer eins. Nun sind wir uns natürlich klar, dass mangelndes Engagement auch vielleicht die anderen Dinge mit inbegriffen hat. Aber ihr seht, es werden viele Gründe mittlerweile genannt, warum die Ehen in Deutschland geschieden werden. Und ich möchte auf das hinweisen, dass unsere Ehen weltweit unter Beschuss stehen. Aber das taten sie schon von Anbeginn der Zeit, als Gott einen Bund geschaffen hat. Und doch ist es sehr merklich geworden, dass unsere Ehen immer mehr unter Beschuss stehen. Vor allen Dingen stehen Ehen heutzutage weltweit unter einem falschen biblischen Verständnis oder unter einem falschen Verständnis, wie Gott es vorgesehen hat. In traurigster Weise ist es mittlerweile schon so, dass sich auch Christen von ihren Ehepartnern scheiden. Und mittlerweile ist es eine unglaubliche Not auch in der christlichen Seelsorge geworden, was als ein wunderbarer Bund eigentlich gedacht ist, ein Bund zwischen zwei Menschen, die miteinander diesen Bund eingehen. Das ist ja eigentlich das Bild von Jesus Christus, der seine Gemeinde so sehr geliebt hat. Aus diesem Abbild haben wir ein neues Abbild geschaffen, was dem gar nicht mehr entgegenkommt. Vielmehr ist eine Ehe häufig, eigentlich schon mit dem Sündenfall, die Show von zwei Egoisten, die nicht füreinander das Beste suchen, sondern für sich selbst. Das ist aber der Grund, wenn wir den Herrn Jesus Christus haben, dass wir einen Bund so leben können, wie Gott es vorgesehen hat. Wenn dem nicht so ist, kann man natürlich für seinen Ehepartner da sein. Und auch viele Ehen, auch in der Welt, funktionieren unglaublich gut. Ich will damit nicht die Ehen degradieren. Nur trotzdem sehen wir häufig, dass dort zwei Egoisten sind. Und nur, wenn der Herr Jesus in uns lebt, das hat Peter ja auch schon gesagt, dann haben wir die größte Hoffnung, dass wir eine, zumindest hier auf Erden, langlebige Beziehung, einen Bund eingehen können. Doch als ich diesen Predigttext durchgegangen bin, da ertappe ich mich selten, nicht gerade dabei, dass ich in meiner Ehe nicht das Reich Jesu Christi baue, sondern dass der Egoist Daniel sehr häufig durchkommt. Dass Daniel gerne das möchte und dass er das möchte und dass er das durchsetzen möchte. Dabei ist es doch eigentlich meine Aufgabe als Ehemann, dass ich meine Frau in aller Liebe immer wieder zu dem Herrn Jesus Christus führe. Und andersherum ist es die Aufgabe von meiner Frau, dass sie mich in der Liebe immer wieder zu dem Herrn Jesus Christus führt. Ja, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen. Das ist auch so, wenn wir Epheser 5 uns anschauen, werden wir das ganz deutlich sehen. Und doch, ich hoffe, das spricht dich genauso an. Wenn wir mal über unsere Ehen reflektieren, sind wir sehr häufig dabei, den Fehler in dem anderen zu sehen, auf ihn zu zeigen. Aber wir müssen selber unser eigenes Herz reflektieren. Und wie häufig ertappe ich mich dabei, dass ich nicht das Beste gerade für meine Frau und damit für Christus eigentlich gesucht habe, sondern nur für mich selbst. Und ich sage das deswegen in aller Demut wirklich. Ich weiß, dass meine Frau will das sicherlich nicht hören, vielleicht sieht sie das auch dort hinten. Aber ich weiß, dass meine Frau wirklich deutlich selbstloser ist als ich, also dass sie viel mehr Liebe dort mit einbringt. Für mich manchmal ein großes Vorbild in der Ehe und ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Herr mir die Adeia geschenkt hat und dass ich dadurch auch sehr viel auch lernen darf. Aber kommen wir jetzt zu diesem Kern dieser Predigt. Was passiert, wenn eine Ehe so stark ins Straucheln geraten ist, dass womöglich kein anderer Ausweg mehr besteht, als sich nun scheiden zu lassen? Was passiert eigentlich geistlich bei einem Ehebruch? Was ist ein legitimer Grund der Scheidung? Möchte Gott wirklich, dass ich mich scheiden lasse? Und wie gehen wir als Gemeinde mit Ehescheidung um? Und ich möchte euch das heute biblisch anhand unseres Predigttextes euch aufzeigen. Ich möchte aber auch noch einen anderen Text immer mal wieder hinzuziehen. Der steht nämlich in Matthäus 19 in den Versen 3 bis 11, der auch sehr viel verdeutlicht über die Ehe und auch über den Scheidebrief. Aber lass mich dir eine Sache versichern. Gottes Wort ist immer nützlich. Es ermahnt uns, es belehrt uns, es ermutigt uns. Jeder von euch wird hier angesprochen sein. Und ich rede hier nicht nur von Ehepartnern. Man könnte jetzt meinen, dieser Text ist nur für Ehepartner geschrieben. Dem ist aber nicht so. Jeder Einzelne darf heute sich hier angesprochen fühlen. Wir werden einige Prinzipien biblisch betrachten, die einen jeden Einzelnen betreffen. Aber trotzdem in besonderer Weise auch ein Appell heute an alle Eheleute. Der Bund der Ehe, ist er nun auflösbar oder bindend? Das ist ja die Frage. Und um Jesu Argumentation in der Bergpredigt hier ein wenig besser zu verstehen, müssen wir schauen, wie Gott persönlich die Ehe gesehen hat, wie er die Ehe geschaffen hat und wie diese Ehe auch zur Ehre Gottes bestehen kann. Und wenn wir in den Text von Matthäus 19, den Versen 3 bis 11 hineinschauen, können wir ganz klar erkennen, was Gott damit meint. Hier in dieser Situation ist es so, dass die Pharisäer zu Jesus kommen und sie wollen Jesus versuchen, sie wollen ihn zum Fall bringen. Denn er hat ja schon vorher so viel verkündigt, hat Menschen geheilt, Menschen haben sich ihm angeschlossen. Aber jetzt wollten sie ihn mit einer Intrige bekommen, damit er endlich fällt, damit gezeigt wird, dieser Jesus, der erzählt einfach nur Schwachsinn. Und dann kommen die Pharisäer zu ihnen und sie sprechen ihn an und sagen, sag uns, Jesus, ne, ob es einem Mann aus irgendeinem Grund erlaubt sei, seine Frau zu entlassen. Und den Pharisäern, denen kribbelte das schon unter den Fingern. Sie wollten natürlich darauf anspielen, auf den Scheidebrief, den Mose erlaubt hat, den die Juden damals ausstellen durften. Um das kurz für euch zu erklären, der Scheidebrief, der steht im 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Er regelte, dass ein jüdischer Mann, dass er seine Frau entlassen durfte und sich von ihr scheiden lassen durfte, wenn an ihr etwas Schändliches gefunden worden ist. Dieses Schändliche wird aber hier nicht genau definiert. Das konnte unter anderem Ehebruch sein. Ganz sicher, wenn es aber Ehebruch von der Frau gewesen wäre, wäre sie sowieso danach gesteinigt worden, weil das hat das Gesetz genauso gefordert. Aber hier ging es darum, er konnte seiner Frau einen Scheidebrief geben und sich einfach von ihr trennen, wenn er irgendetwas Schändliches an ihr gefunden hat. Weiß nicht, wenn sie vielleicht irgendwie eine komische Art hatte, mit bestimmten Dingen umzugehen, irgendwas gefunden, er konnte einen Scheidebrief ausstellen. Und schon konnte er sich von ihr entlassen. Jesus allerdings wies auf eine Sache hin. Er sagte, dass Mose den Scheidebrief nur deswegen zuließ, weil die Menschen einfach so hartnäckig waren. Sie müssen beständig zu Mose gekommen sein und gesagt haben, ich muss mich von ihr scheiden lassen und zack und zack und zack. Sie waren so hartnäckig. Sie ließen nicht mit sich reden. Sie ließen nicht das zu, was Gott über die Ehe gesagt hat. Sie waren hartnäckig dabei. Gott hatte eine Scheidung nie vorgesehen. Aus Gottes Augen ist eine Scheidung nie richtig. Doch unter dieser Hartnäckigkeit, wir können darüber diskutieren, ob Mose jetzt an diesem Punkt darunter eingebrochen ist unter den Menschen, aber hat diesen Scheidebrief zugelassen. Meines Erachtens ist es ein Fehler gewesen. Da kannst du vielleicht geistlich einer anderen Meinung sein, weil Gott diesen Bund zwischen Mann und Frau gleich in dem Schöpfungsbericht so geschaffen hat. Und doch ist dieser Scheidebrief ausgestellt worden und Männer konnten sich dann, aber nur Männer, sich von ihren Frauen scheiden lassen. Aber was sagt Jesus hier? Matthäus 19, die Verse 5 bis 6, er sagt, da spricht Jesus, darum wird, pass auf, ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. An diesem Punkt brauchen wir kein Theologiestudium, um zu erkennen, dass Gott hierbei sagt, dass Mann und Frau gemeinsam eins sind, und zwar ein Mann und eine Frau, dass sie gemeinsam eins sein sollen. Damit haben wir gleichzeitig auch die biblische Erklärung bzw. Gottes Erklärung darüber, über die Art von Sexualität. Ihr versteht das, ne? Hier darf eine Sexualität nur zwischen Mann und Frau sein. Das ist also gleichzeitig Gottes Sicht auch gegen Homosexualität. Und das sage ich deswegen. Natürlich haben wir auch Stellen im Römerbrief oder auch im 1. Timotheus 1, aber Gott sagt eigentlich ultimativ hier selbst, hier ist dieser Bund auch in der Weise nur zwischen Mann und Frau vorgesehen. Und gleichzeitig können wir damit auch jegliche Polygamie ausschließen, weil er nun mal sagt, es ist nur ein Mann und es ist nur eine Frau. Ja? Und wir können auch darüber lange diskutieren, wir können darüber sprechen, aber ja, was ist denn zum Beispiel mit Jakob, der hatte ja auch zwei Frauen, was ist mit David, was mit Salomo? Bei Salomo ist es ja eben sogar noch zu einem Riesenproblem geworden. Man muss dazu sagen, dass diese Männer diese Ehen geschlossen hatten und diese Frauen auch in ihrer teilweise manchmal sogar Bedrängnis ihnen sehr geholfen haben, indem sie diese Ehe geschlossen haben. Sie haben damit nicht direkt eine Ehe gebrochen, weil sie eine neue aufgestellt haben. Aber wenn wir uns beispielsweise den Epheserbrief angucken, wenn wir uns Epheser 5 angucken, dann wird Paulus uns dort nochmal den Blick zurechtrücken, Jesus tut es hier sowieso, dass eigentlich dieser Bund nur zwischen einem Mann und einer Frau gedacht ist. Vielleicht sollten wir vielmehr auf das Wort Gottes vertrauen. Ja, ich habe hier, habe ich es mit reingebracht? Ja, Sprüche 18, Vers 22. Eigentlich Salomo selbst, der das sagt, der sagt, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden, hat Gunst erlangt von dem Herrn. Und ja, man könnte jetzt diese eine Ehefrau so auslegen, dass das unter anderem eine Ehefrau ist und dann noch mehr. Aber eigentlich das grundsätzliche Prinzip, wer diese eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes erlangt. Und das ist auch etwas Wundervolles, was der Herr auch in wunderbarer Weise gesegnet hat. Aber lass mich vielleicht mal an deinem Herzen appellieren. Vielleicht bist du jemand, der selbst sagt, ach, der Ehe stehe ich ein bisschen liberal gegenüber. Ja? Aber ich möchte dich hier warnen, auch in dem Text, den wir jetzt hier hatten in der Bergpredigt. Entweder ich unterstelle mich als Christ komplett Gottes Willen oder du kannst es einfach ganz sein lassen. Es geht nur eine Sache. Und die große Problematik ist, dass Menschen versuchen, Kompromisse zu finden, dass sie irgendwie sich dahin durch irgendwie bringen wollen und sagen, ah, es muss irgendwo auch eine Lücke geben und deswegen legitimiert das, dass ich zum Beispiel als Mann einen Mann lieben darf. Oder es legitimiert in irgendeiner Form, dass ich mehrere Partner haben darf. Aber das ist in der Bibel nicht so. In der Bibel steht das nicht so. Und diesen Liberalismus, den müssen wir wirklich aus unserem Wortschatz auch in der Christenheit herausstreichen. Weil Gott jemand ist, der 100% auch in seinem Wort fordert. Und ich weiß, wir alle haben unsere Probleme sicherlich, 100%ig immer so zu leben, wie Gott es sagt. Aber das muss das Fundament sein. Sein Wort muss mein Fundament sein, um das mit ganzem Herzen zu leben. Deswegen ist auch immer die Frage, wenn du da zum Beispiel liberal wirst, ist dann die Frage, stellst du womöglich Gottes Wort dabei in Frage? Und ist Gottes Wort tatsächlich dein Fundament? Denn wir müssen eine Sache sehen, wenn wir uns die Bergpredigt weiter anschauen, wird die Bergpredigt genauso darunter enden, die Frage danach, wer nachher auf Sand oder wer auf Stein gebaut hat. Und dein Konstrukt wird einfallen, wenn es sich nicht auf das gesunde Fundament auf Gottes Wort gründet, wenn es sich nicht auf den Herrn Jesus gründet. Dann wird dieses Konstrukt irgendwann einmal einreißen. Aber ich möchte sagen, ich möchte diejenigen auch gleichzeitig ermahnen, die jetzt mit dem Holzhammer herausgehen und am liebsten auf den Menschen eindreschen möchtest, weil du sagst, du hast nicht die gleiche biblische Ansicht wie ich. Das ist keine Liebe. Wenn wir rausgehen zum Evangelisieren, wenn wir mit den Menschen reden, wenn wir Freunde einladen, viele haben ein ganz anderes Verständnis. Natürlich haben sie ein ganz anderes Verständnis. Wenn der Herr Jesus noch nicht in ihnen ist, dann muss man leider auch sagen, dann ist man auch in den Gedanken von dem Satan komplett vernebelt. Man nimmt Gedankengänge an, dass man sagt, es ist doch vollkommen in Ordnung, dass wir mittlerweile Partner über Partner haben dürfen. Wenn ich mich nicht glücklich fühle, muss ich doch rausgehen. Wenn nicht das erfüllt wird, was ich mir in meinem Leben vorgestellt habe, dann ist es doch ganz klar, dann lass dich doch einfach scheiden. Ja, das ist die Philosophie dieser Welt. Aber wir haben doch durch den Herrn Jesus ein neues Herz bekommen. Wir haben ein neues Verständnis durch den Heiligen Geist bekommen. Und wisst ihr, ich habe gestern gerade so drüber nachdenken müssen, wenn wir auch mit anderen Menschen über das Evangelium reden. Bei mir hat das lange Jahre gedauert, bis das in meinem Herzen durchgedrungen ist. Wir versuchen manchmal Menschen innerhalb von 2 Stunden zwangs zu missionieren und dann zu erwarten, dass sie sofort auf ihre Knie fallen und zu dem Herrn Jesus kommen. Wir brauchen Geduld an diesen Geschichten, wir brauchen Weisheit, Erkenntnis. Aber wisst ihr das Wichtigste? Wir brauchen Liebe. Wir werden immer wieder Fragen auch in nächster Zeit auch gestellt bekommen über die Ehe, über Geschlechter, über Sexualitäten. Aber darf ich dir trotzdem Mut machen? Du hast alles, was du brauchst, um Menschen darin zu begegnen. Manchmal kommen Menschen zu mir oder auch hier aus der Gemeinde zu mir und sagen, ich weiß nicht, was ich da in dem Moment sagen soll. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du gläubig bist, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Er wird dich in aller Wahrheit leiten. Das hat Jesus uns mitgegeben. Aber ich möchte dir trotzdem sagen, Gottes Wort zu kennen ist auch nicht falsch. Es ist gar nicht falsch, es ist natürlich richtig. Du darfst zitieren, was Gott über die Ehe sagt. Du kannst den Schöpfungsbericht nehmen, schlag gleich die ersten Seiten auf. Du wirst in 1. Mose 1 gleich fündig werden und wirst den Menschen auch was zeigen können, wie Gott den Bund zwischen Mann und Frau gesehen hat. Und ich darf dir auch Mut machen. Ich glaube, dass wir sehr häufig mit Menschenfurcht zu kämpfen haben, dass wir uns fragen, wie wird der Mensch auf uns reagieren, wird er schlecht auf uns reagieren. Aber lass mich dir auch nochmal mit ganzem Herzen sagen, der Herr Jesus Christus steht in dieser Situation hinter dir. Warum sollte er nicht hinter dir stehen? Genau wenn du das Wort seines Vaters zitierst, dann wird er bei dir sein und er wird dir auch die Kraft und den Mut geben, darüber zu reden. Wie oft habe ich mich mit Sorgen darüber geplagt, über Gespräche, die stattfinden sollten, die aber ganz anders ausgegangen sind, die wundervoll sogar ausgegangen sind, auch wenn sie manchmal das verneint haben, weil ich erstmal solche Menschenfurcht hatte. Aber lasst mich euch von ganzem Herzen dazu ermutigen, zitiert das Wort Gottes, du machst nichts falsch. Und der Herr Jesus, der nickt selber darüber, wenn du das so auch benutzt. Jesus betont in Matthäus 19, Vers 6, dass wir nicht das trennen sollen, was Gott zusammengefügt hat. Es ist heute, aber auch damals war es ja schon so, sehr traurig, dass der Herr Jesus das so betonen musste. Und das hat er mit ganzem Herzen betont. Und jetzt kommt meine Frage dazu. Meint ihr, wenn die Ehe vor dem Herrn geschlossen worden ist, dass Gott jemals einen Fehler macht? Und ja, unsere Ehen erleben extrem viele Angriffe. Hier ist keiner, glaube ich, der hier sitzt und sagen kann, ach, weißt du, Daniel, in meiner Ehe, ich bin perfekt, meine Frau ist perfekt. Hier steht keiner. Jede Ehe ist immer wieder unter Anfechtungen und sie erleben Angriffe. Aber wer sind wir, dass wir das auflösen dürfen, was Gott zusammengefügt hat? Vielmehr weist Jesus uns darauf hin, dass wir die Ehen in ganz besonderen Ehren halten sollen, so wie Gott es vorgesehen hat. Und wisst ihr, ultimativ, wenn wir jetzt auf das Ehebrechen eingehen, das ist eins der Gebote. Das ist eines der 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat, steht im 2. Mose 20, Vers 14. Ganz klar sagt Gott hier, du sollst nicht ehebrechen. Aber was ist eigentlich dieses Ehebrechen, wenn wir jetzt auf unseren Predigtext näher eingehen? Es kann die folgende Bedeutung haben, habe ich aus dem Internet. Die eheliche bzw. geschlechtliche Treue verletzen. Also verstehen wir hierbei auf gut Deutsch, dass keine dritte Partei sexuellen Kontakt mit irgendeinem der Ehepartner haben darf, egal ob es einvernehmlich oder nicht ist. Das ist so einfach mal ganz allgemein eine Zusammenfassung von dem, was Ehebruch wäre. Natürlich möchte ich hier einmal ausklammern, dass Vergewaltigung ein bisschen anders ist, weil da ist es meistens so, gerade Frauen, die das besonders in häufiger Weise erleben, dass sie das nicht verhindern können. Aber vom Grundsatz gilt, dass dieser geschlechtliche Kontakt mit einer anderen Partei Ehebruch ist. Aber jetzt kommt Jesus, der packt eine Schippe auf diese Definition obendrauf. Er sagt uns nämlich in Vers 28 in unserem Predigttext, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und auch hier, nur damit wir uns hier nicht falsch verstehen, das Gebot gilt auch den Frauen. Ja, das klingt ja so, dass das jetzt nur für den Mann gedacht ist. Das ist einfach die Sprache der Bibel, die sich häufig an den Mann wendet. Das gilt natürlich genauso den Frauen. Aber hier die Frage, steht hier in diesem Text, dass Männer keine Frauen mehr angucken dürfen? Dann hätte ich jetzt, glaube ich, ein großes Problem, während ich predige und hier in die Reihen mit hineingucke. Das steht da nicht drin. steht in diesem Predigttext drin, dass eine Frau auch jetzt keine Männer mehr angucken darf? Das steht auch nicht in diesem Predigttext drin. Steht da in unserem Predigttext drin, dass der Mann nicht auch eine Frau mal hübsch finden darf? Das steht da auch nicht drin in diesem Predigttext. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen an unsere Verheirateten besonders. In dem Predigttext steht, dass wer eine andere Person begehrt, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und jetzt aus Rücksicht zu uns allen erspare ich uns das, dass wir uns hier melden, wer das schon mal getan hat. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass hier viele Hände heute hochgehen würden. Ich glaube, dass einige, besonders viele Männer, wahrscheinlich aber auch viele Frauen das getan haben. Und mein Appell an dich ist, das ist keine Lappalie. Jesus spricht es hier mit äußerster Dringlichkeit aus, dass auch da, wenn das passiert sein sollte und es auch nur mit den Augen passiert ist und man weitere Gedanken gesponnen hat, dann solltest du dringend in die Buße gehen. Dann solltest du dringend auf deine Knie gehen. Und heute spreche ich dir zu Herzen, das ist schlimm, ganz, ganz schlimm. Und es sollte dir Tränen in die Augen drücken und du solltest bereuen vor dem Herrn. Denn Fakt ist, Jesus sagt, in deinem Herzen hast du schon die Ehe gebrochen. Aber diese Predigt ist heute nicht nur an Verheiratete, das habe ich ja schon gesagt. Sie kann auch heute an die Singles heute gerichtet sein, die vielleicht noch einmal heiraten wollen. Hast du schon mal eine Frau bzw. einen Mann mal lüstern angeguckt oder diese Person begehrt? Hast du womöglich eine Verheiratete oder einen Verheirateten begehrt? Dann hast du die Ehe gebrochen. Und ich treibe das jetzt noch mal ein Stück weit auf die Spitze. Hast du eine Person begehrt, die nicht verheiratet war, aber es vielleicht einmal sein wird? Und zwar nicht mit dir. Dann hast du jetzt schon diese zukünftige Ehe gebrochen. Denn Fakt ist, diese Person gehört dir nicht. Überhaupt keine Person gehört dir. Nur wenn der Herr selbst dir als Leihgabe dir einen Ehepartner an die Seite stellt, dann ist es auch nur eine Leihgabe von Gott. Überhaupt ist die Bibel ganz klar darüber, dass wir gar keine Person in irgendeiner Weise sexuell begehren sollen, außer natürlich unseren Ehepartner. Ansonsten, sagt die Bibel ganz klar, werden wir zu Ehebrechern. Und wisst ihr, wie oft werden wir in der Bibel vor Fleisches und Augenlust gewarnt? Wer weiß das von euch? Weiß das einer? Ich weiß es auch nicht, aber die Antwort ist oft genug. Einmal hätte es ja gereicht, aber die Bibel ist voll davon, von Augenlust, von Fleischeslust. Sie spricht deutlich häufiger. Johannes tut das, Jesus tut es hier. Und wir müssen vorsichtig sein. In unserem Predigttext heißt es deswegen weiter: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn ich manchmal sowas lese, da gerinnt das Blut in mir. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne, aber wenn ich sowas lese, das schockiert mich zutiefst. Wisst ihr, die Augenlust, das Begehren mit unseren Augen. Wir begehren mit unseren Augen, die eigentlich wunderbare Dinge zwar tun können, aber wir begehren so häufig Dinge, die uns nicht gehören. Und wisst ihr, mancher möchte ich einem Christen sagen, weißt du, für dich ist es besser, dass du keine Augen mehr hast. Es wäre für dich einfacher. Aber ich möchte euch ganz klar sagen, das ist nicht das, was Jesus hier fordert, dass du jetzt deine Augen rausreißen sollst. Denn Selbstverstümmelung, und jetzt kommt es, ist ganz wichtig, Selbstverstümmelung ist kein Heilmittel gegen die Augenlust. Das Problem liegt nämlich tiefgehender, und zwar nicht in deinen Augen, sondern in deinem Herzen. Wisst ihr, das ist so, als würdest du Kopfschmerzen haben und eine Aspirin nehmen. Der Grund deiner Kopfschmerzen ist dabei nicht geklärt. Für den Moment haben wir die Symptome behandelt. So ist es auch mit der Augenlust. Du sollst gerade lernen, deine Augen unter Kontrolle zu haben. Aber die Problematik ist, dass das von unserem Herzen ausgeht. Und vielleicht, weil eigentlich die Augen etwas Schönes tun können. Ich möchte euch das auch nochmal kurz positiv hervorheben. Sind es nicht gerade unsere Augen, die die Schöpfung Gottes erkennen können? Dass wir sehen können, die wundervollen, riesigen Berge, die Gott geschaffen hat, die Weiten, die tiefen Meere, die wir haben, dieser Moment, wenn dir ein kleines Baby in die Hand gedrückt wird und du dieses Baby mit ganzer Liebe und Freude erblicken kannst. Sind es nicht unsere Augen, die einmal den Herrn Jesus Christus sehen werden von Angesicht zu Angesicht? Sie können wundervolle Dinge tun, diese Augen. Aber leider sehen wir auch, dass diese Augen uns schreckliche Dinge antun können. Vor allen Dingen, wenn es gerade auch um sexuelle Sünden geht. Wisst ihr, ich habe jetzt mittlerweile doch langjährige Erfahrungen. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet, gerade wenn es um das Thema Pornografie geht. Ich habe viel mit ihnen darüber gesprochen. Und lasst mich euch sagen, was hat der Satan heute für eine mächtige Waffe, um tagtäglich Männer und Frauen an die Bildschirme zu bringen, sie zu fesseln, sie in Sünde fallen zu lassen. Und alles begehrt mit einem kurzen Begehren. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass das Begehren eigentlich immer der Anfang der Sünde ist. Aber wie viel Not, wenn die Augen so etwas erblicken und die Fleischeslust in uns entfacht werden. Und ich hoffe auch, dass dieser Predigttext mir heute das auch legitimiert, dass ich das heute mal ansprechen darf, was so ein heißes Eisen ist und was viel in den Kirchen gar nicht mehr besprochen worden ist, was aber so viel Not heutzutage verursacht. Und vielleicht bist du selbst hier und dir rutscht gerade das Herz in die Hose. Aber das muss unbedingt mal gesagt werden. Und ich denke, dass dieser Predigttext mir dieses Anrecht gibt. Bei dem Schauen hinter Pornografie in Wirklichkeit, darin steht das Begehren, die Augenlust und damit auch zusammenhängt auch dann letzten Endes der Ehebruch. Es beginnt manchmal so klein, es ist manchmal nur ein kurzer Blick gewesen, ein falscher Gedanke, ein falsches Bild, was du gesehen hast und schon bist du verstrickt aus einem Netz aus Sünden. Und am Ende merkst du, dass du noch viel trauriger und leerer bist als zuvor. Und der Satan ist natürlich intelligent. Er lockt mit weltlicher Freude. Er lockt darin, deine Sehnsucht zu stillen für diesen Teil. Und dann aber, nachdem die Sünde geboren ist, Leere. Vor allen Dingen bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, dann gehen die Zweifel erst los. Bin ich wirklich gerettet? Kann Gott mich überhaupt noch annehmen, nachdem ich all diese Sünde getan habe? Furchtbar, dass wir immer wieder an diesen Punkten ansetzen müssen. Das ist so, als würde man permanent jemanden mit Weißbrot füttern, obwohl Schwarzbrot schon da wäre. Hör mir zu an diesem Punkt. Und das betrifft nicht nur Jugendliche. Wenn wir Statistiken anschauen, sind es fast alle Männer, viele Frauen, die davon betroffen sind. Lass dem Satan keine Plattform in deinem Leben. Denn durch Jesus hast du alles bekommen, um den Satan zu widerstehen. Und es gibt von der Bibel aus nur einen Grundsatz, der schon immer richtig war und der auch heute noch genau der richtige Punkt dafür ist. Egal, ob du sagst, ich möchte meinem Leben kramen, ich weiß nicht, wo das herkommt, wo die Wurzel her ist. Der erste Punkt ist immer, weg damit. Einfach weg damit. Wenn es dein Computer ist, sage ich dir heute, du bist viel besser darin bedient, mit einem Baseballschläger auf deinen Computer einzuhauen, als ihn danach zu benutzen, wenn er dir ewig zur Sünde führt. Wenn es der Fernseher ist, ist es genauso. Schmeiß ihn vom Balkon runter und er soll kaputt sein, wenn dich das immer wieder zur Sünde führt. Josef hat nichts anderes getan. Die Frau von Potiphar wollte ihn verführen und was war das Erste, was er tat? Er ist einfach davor weggelaufen und richtig war das. Richtig war es, weg damit. Und ich weiß, dass der Herr Jesus hier in diesem Predigttext davon spricht, dass wenn dein rechtes Auge oder deine rechte Hand dir einen Anstoß zur Sünde gibt, dann sollst du es ausreißen oder du sollst deine Hand abhauen und sie von dir werfen. Doch Jesus führt uns auf eine Sache hin, die noch viel wichtiger ist als all diese Geschichten, die ich eben angesprochen habe. Und bevor wir unsere Augen rausreißen und unsere Hände abhacken, keiner von uns hat wirklich den Durchblick dafür, wie abwertend, wie greuelhaft, wie abartig, wie abstoßend und gefährlich Sünde ist und wie diese auch in Gottes Augen ist. Denn wenn wir das hätten, dann würden wir es auch verstehen, warum es für uns besser wäre, sie abzuhacken oder es auszureißen, als dass unser ganzer Körper aufgrund dieser Sünde in die Hölle gehen müsste. Wenn wir einfach jedes Mal selbst vor Augen hätten, was es den Herrn Jesus Christus gekostet hat, als er an dem Kreuz von Golgatha hing, um deine und meine Sünde auf sich zu nehmen und wir mit dieser einfachen Sünde ihn dorthin gebracht haben, wie er gelitten hat, wie er von seinem Vater getrennt war, der ihn nicht einmal richtig anschauen konnte, weil diese Sünde auf ihm lag. Jesus spricht da von unser Denken an, unsere Werte, unsere Schaltzentrale aller Emotionen, das Zentrum unseres Seins, welches auch die Sünde in uns hervorbringt, unser Herz. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie nicht das physische Herz. Ich habe manchmal auch die Veranlagung, da hinzuzeigen. Sondern das Herz, das unser Denken, unser Sein steuert. Dieses Herz ist das Problem des Ehebruchs und auch die Ursache für die vielen Ehescheidungen, die wir heute erleben. Dieses Herz sollte als Christ eigentlich von dem Herrn Jesus Christus geprägt sein. Wir sollten Gott mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft sollten wir ihn lieben. Und doch ist es häufig so schmutzig, von ihm kommen all diese bösen Dinge her. Deswegen sagt Salomo ja auch ganz trefflich, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen weiter. Deswegen sagt er ja auch in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und auch wenn wir vielleicht in Seelsorgegesprächen mal ergründen müssen, woran das liegt, wo die Wurzeln sind, aber der einfachste Punkt ist, ohne irgendwie große Weisheit irgendwie hervorzuholen, die größte Weisheit ist in der Bibel und es heißt weg von der Sünde. Weg von jeglicher Form des Ehebruchs. Du solltest genauso wie Josef weglaufen. Wenn dich irgendwas dergleichen knechtet, dann weg damit. Und das ist eine Ermutigung, die ich in meinem eigenen Leben immer wieder gemerkt habe. Gott ist jemand, der sieht, wenn jemand kämpft. Gott ist auch der, das auch belohnt, dass wenn jemand mit ganzem Herzen kämpft, weil der Herr Jesus uns alles gegeben hat. Wisst ihr, ich möchte euch so eine ganz kleine Geschichte erzählen, daran erinnere ich mich noch, als ich in Pinneberg gewohnt hatte. Da ist es so, dass ich oben im 7. Stock gewohnt hatte. Ich musste dann immer runter, das Treppenhaus. Und dann, sobald ich runtergekommen bin, aus dem Ausgang heraus, stand dort immer ein Bus. Jeden Tag aufs Neue, wo eine nackte Frau drauf war. Jeden Tag stand dieser Bus da. Und ich hatte einfach solche Probleme. Ich habe selber gesagt, Herr, ich wollte einen Bund mit meinen Augen machen. Und ich möchte einfach dem treu auch folgen, was du mir gesagt hast. Doch dieser Bus stand jeden Tag da und ich bin wirklich jeden Tag, das ist kein Scherz, jeden Tag bin ich mit verschränktem Blicke, manchmal vielleicht schlechter gelaufen als gedacht, aber ich habe es wirklich versucht. Ich bin immer so an diesem Bus vorbeigegangen, weil ich es nicht wollte. Ich habe das damals mal sehr geschätzt, auch der Pastor Volker, viele kennen ihn ja auch noch. Wir sind einmal, weil uns das Navi so geführt hat, mussten wir mit dem Auto direkt durch die Reeperbahn fahren. Und ich erinnere mich an eine Sache, ich war dem Herrn noch nicht so nah zu dem Zeitpunkt. Aber das Erste, was Volker damals getan hat, ist, er hat seinen Kopf gesenkt und hat nicht einmal nach links und rechts geschaut. Das ist mir heute zu einem großen Vorbild geworden, seine Handlung, wie man auch als Christ mit den Dingen umgehen sollte. Und glaubt mir eine Sache, ihr wisst nicht, wie viel ihr kaputt macht, wie viel ihr in euren Ehen kaputt macht, wenn ihr der Augen- und der Fleischeslust nachgeht. Jakobus schreibt, Jakobus 1, 14 bis 15, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und die Erklärung ist einfach, gesündigt, ich bin des Todes, ich verdiene die Hölle dafür. Wisst ihr, die Sünde ist häufig so sehr, können wir uns vielleicht ähnlich vorstellen, wie ein Köder an einem Angelhaken, der dem Fisch signalisiert, komm, komm, iss mich, Fisch. Und schon im nächsten Moment schnappt die Falle zu und zieht den Fisch in seinen sicheren Tod. Brüder, Schwestern, auch wenn ich biblisch nicht vertrete, dass uns etwas aus Gottes Hand reißen kann, auch keine Sünde, ist dir bewusst, dass diese Sünde, unter anderem ja hervorgehoben durch die Augen- und Fleischeslust, deine Eintrittskarte in die Hölle ist. Und lass das mal tiefer sacken, auch für dich. Doch nur, weil Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst, die Strafe für dich getragen hat, musst du es nicht mehr fürchten. Aber das ist nicht die Eintrittskarte, dass du sagen kannst, ich darf jetzt so leben oder ich darf jetzt meinen Kampf gegen die Sünde aufgeben. dann stimmt etwas in deinem Leben nicht. Dann stimmt da etwas nicht, weil der Heilige Geist, der in dir ist, der muss die ganze Zeit Alarm schlagen. Und selbst wenn du Sünde begangen hast, dann muss dein Herz dich immer wieder daran knechten, bis du auf deine Knie gehst und vor dem Herrn wirklich darüber bereust. Wie schlimm ist dieser Ehebruch, wenn wir uns Hebräer 13 uns anschauen, Vers 4. Die Ehe soll vor allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Und was heißt es dann? Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Versteht ihr das? Gott hat hier ganz besonders die Unzüchtigen und die Ehebrecher angesprochen, in ganz besonderer Weise. Und sie werden ein besonderes Gericht darin erfahren. Wie gut für uns heute, die wir so viel schon in unseren Herzen auch Ehebruch begangen haben, dass wir trotzdem vor dem Herrn nachher reinstehen dürfen durch Jesus Christus. Aber glaubt mir, selbst wenn ich einmal vor meinen Dingen, die ich getan habe, vor Gott stehen werde, ich werde wahrscheinlich tief bitterlich weinen und in einem schlimmsten Schmerz von Scham auch vor ihm stehen, weil ich ihm erklären muss, warum ich das getan habe. Doch lasst uns jetzt nach dieser langen Geschichte uns nochmal der Scheidung zuwenden. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 32, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Nachdem wir uns eigentlich am Anfang angeschaut haben, welche Gründe für eine Ehescheidung angegeben worden sind, ist nur einer dieser Gründe biblisch legitim. Und diesen Grund benennt Jesus hier. Er sagt, dass nur aufgrund von einer Tatsache eine Ehe geschieden werden darf. Und das muss aufgrund von Unzucht, das heißt aufgrund eines Ehebruchs, der in sexueller Weise geschieht, geschehen darf. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, sollen wir ja das nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat. Und jetzt stehen wir aber trotzdem in dem Debakel, dass das, wie Jesus es hier sagt, legitim ist, dass man eine Ehe aufgrund des Ehebruchs auflösen darf. Wisst ihr, bei dem Ehebruch, damit wir das besser verstehen, passiert das Folgende. Und zwar wird der Bund, der eigentlich zwischen zwei Menschen geschlossen ist, wird durch diese dritte Partei, egal mit welchem Ehepartner das passiert, wird dieser Bund unterbrochen bzw. gebrochen, was wir als Ehebruch verstehen. Und ich glaube, dass der Ehebruch wahrscheinlich mit das Herausforderndste ist, wodurch eine Ehe hindurchgehen muss. Und das ist auch vielleicht deswegen verständlich, auch für uns als Gemeinde, dass wir an dieses Thema relativ sensibel rangehen. Doch nun stellt sich erstmal die Frage für uns als Gemeinde, und zwar auf Grundlage des Wortes Gottes, würden wir einem Ehepaar dazu raten, wo einer den Ehebruch begangen hat, dass diese sich scheiden? Und die Antwort, danke dir, du hast es mir vorausgenommen, aber das ist genau die Antwort, ein ganz klares Nein, ganz, ganz klares Nein. Können christliche Ehen auf Grundlage des Wortes Gottes dennoch geschieden werden? Und hier muss die Antwort Ja sein. Der vorliegende Vers legitimiert es. Doch die Frage, die sich uns vielmehr hier stellen muss, ist, gibt es womöglich für deine Ehe Rettung? Gibt es womöglich für deine Ehe Hoffnung? Und ich glaube, wenn wir in die Welt hineingucken, ist es ja häufig so, dass man zwar in Beratungen geht, vielleicht gibt es dort Hoffnungen, aber wir Christen haben eine andere Hoffnung. Unsere Hoffnung, die ist in Jesus Christus. Aber wir haben jetzt zwei unterschiedliche Probleme. Wir haben auf der einen Seite einen, den ich jetzt mal als den Ehebrecher auch kategorisiere. Und auf der anderen Seite haben wir den Geschädigten. Klar muss sein, wenn überhaupt an dieser Ehe noch gearbeitet werden kann, ne, ihr wisst, Vertrauensbasis ist sehr, sehr schwierig auch dort, dann muss es trotzdem ein Ja von beiden Seiten geben. Das kann manchmal auch erst nach gewisser Zeit kommen, aber beide müssen bereit an dieser Ehe zu arbeiten. Es geht nicht anders. Diese Ehe wird nicht sonst funktionieren mehr. Und ich glaube, dass auch in dieser Zeit, wenn wir da auch als Gemeinde rangehen, da werden extrem viele Tränen fließen. Es wird viel Zeit vergehen, damit sich so etwas wie Vertrauen wieder aufbauen kann, damit so etwas vorhanden ist. Aber meine Ermutigung ist immer, wenn Jesus sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, wer sind wir, dass wir das als unmöglich betiteln, was Gott wieder zusammensetzen kann? Aber ich möchte mal kurz einmal zu dem Ehebrecher kommen, wenn wir doch mal in so eine Lage kommen und wir müssen mit dem Menschen reden. Erstmal wichtig für den Ehebrecher ist zu verstehen, dass Gott ja schon in Hebräer 13, Vers 4, hatte ich euch vorgelesen, gesagt hat, dass er Unzüchtige richten wird. Dass wir gleich schon dort ansetzen, dass wir sagen, das, was du getan hast, ist nicht nur einfach eine kleine Lappalie. Das ist furchtbar. Du wirst einmal vor Gott stehen müssen und darüber Rechenschaft abzugeben haben, was du deiner Frau, deinem Mann, der dir als Leihgabe oder sie als Leihgabe dir gegeben ist, was du mit ihr getan hast. Und was wirst du dann antworten, wenn es um die Frage des Ehebruchs geht? Wenn du die Ehe gebrochen hast, dann stehst du dem geschädigten Ehepartner gegenüber und du bist derjenige, der die Entschädigung auch zu tätigen hat. Wenn du wirklich diese Ehe noch retten möchtest, dann ist von dir gefordert, aufrichtig zu sein und die Wahrheit zu sprechen. Dabei ist es wahrscheinlich nicht nötig, dass wir jedes einzelne Detail des Ehebruchs durchgehen, aber du solltest bereit sein, deinem Partner in jeglicher Form Rechenschaft abzulegen. Viel wichtiger natürlich sowieso, die Rechenschaft vor Gott abzulegen, aber auch bei einer christlichen Seelsorge, auch in einer Ehe, sei bereit, dafür Rechenschaft abzulegen. Und natürlich, ohne dem geht das gar nicht, du musst Buße tun. Du musst das wirklich bereuen, was du getan hast. Du musst das vor dem Herrn und vor deinem Ehepartner wirklich bereuen, besonders vor Gott immer an höchster Stelle. Und du musst wirklich von deinem Weg umkehren. Das ist dann auch, das muss ich, glaube ich, gar nicht dann betonen. Wenn du eine Affäre hast, dann ist dort Schluss. Das wäre einfach, das wäre sowas von merkwürdig. Da muss Schluss sein. Da muss dann wirklich eine Linie gezogen werden. Und du musst mit Herzen umkehren. Du solltest Gott an diesem Punkt jeden Tag um Weisheit, Erkenntnis, Liebe, aber vor allen Dingen um Geduld bitten. Weil dein Partner hat jegliches Recht darauf, das jetzt von dir zu fordern. Denn wie ich schon sagte, der Ehebruch ist keine einfache Lappalie, sondern sie ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch. Und es ist der einzige legitime Grund, weswegen Jesus sagt, deswegen darf die Ehe geschieden werden. Du musst also bereit sein, dass viel Unfriede kommen wird. Es kann sogar zu einer Scheidung kommen, wo wir als Gemeinde natürlich alles versuchen würden, dass es nicht darauf hinausläuft. Und trotzdem möchte ich dir dann Mut zusprechen, in dieser härtesten Zeit auch für dich. Lass dich wirklich von dem Herrn Jesus stärken in dieser Zeit. Anders ist das nicht möglich. Was ist mit dem Geschädigten, der jetzt unglaublich zerrissen ist, der jegliches Vertrauen in seinen Ehepartner verloren hat und wo die Hoffnung womöglich dahin jetzt ist? Dir sei erstmal an einer Stelle biblisch gesagt, all deine Sorgen und deine Nöte, die darfst du jetzt erstmal auf Gott werfen. Und du darfst wissen, dass Gott, der immer treu zu dir ist, dich in deiner Not, dass du dich zu ihm wenden darfst. Der Herr Jesus wird selbst ganz treu sein und er wird es immer bleiben. Und er muss deine Quelle werden, an ihm musst du dich längs hangeln. Du musst tagtäglich um Trost, für Weisheit, für Kraft, für Orientierung und auch Liebe bitten, deinen Partner wieder annehmen zu können. Du bist nicht dabei, dich um Entschädigung zu kümmern. Dafür ist der andere zuständig. Doch jeden Tag solltest du trotzdem, das lege ich dir ans Herz, wenn du sowas erlebt hast, bete für deinen Ehepartner. Und Gott kann Heilung in ihm oder ihr und dann wiederum für dich als Geschädigten dir schenken und deine Gedanken in Tat und Wort durch den Heiligen Geist lenken. Sei aber trotzdem dazu bereit, denn die Bibel sagt, wir sollen einander vergeben. Und ich habe euch hier nur einige Bibelstellen aufgeschrieben. Wir sollen trotzdem vergeben. Denn du wirst eine Sache sicherlich irgendwann erkennen, wenn du das nicht tust, wird immer mehr Bitterkeit in dir aufkommen. Und Bitterkeit ist wiederum ein neues Problem, was dich innerlich weiter zerstören wird. Vergebung ist unglaublich schwierig. Gerade in so einer Situation will ich es mir nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Vergeben heißt nicht vergessen, doch es heißt, mit dem Mantel der Liebe die Dinge zuzudecken, so wie Jesus es auch am Kreuz für uns getan hat. Und vielleicht das auch. Vergebung ist eine biblische Verpflichtung. Und doch muss diese Vergebung aus einem reinen und freien Herzen kommen. Zum Schluss. Ich hoffe, dass diese Prinzipien, welche Gott in seinem Wort hinterlassen hat, auch die heutigen durch Ehebruch angefochtenen Ehen retten können. Weil Gott eine Scheidung zwischen Mann und Frau nie vorgesehen hat. Ich möchte aber uns auf eine Sache hinlenken, und zwar möchte ich, dass wir uns Gott einmal selbst anschauen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, und diesen Blick müssen wir selber haben, auch wenn wir daran zu kämpfen haben. Ich möchte euch mal fragen, hat Gott jemals die Treue zu dir persönlich gebrochen? Und jetzt frage ich dich mal, wie oft hast du deine Treue zu Gott gebrochen? Das Volk Israel, das hat so oft die Treue zu Gott gebrochen. Sie sind immer wieder anderen Göttern hinterhergejagt und Gott bezeichnete das Ganze als Hurerei. Immer und wieder hingen sie anderen Göttern an und dennoch konnte Gott aufgrund seiner Treue willen, hat er immer an diesem Volk festgehalten. Aber es ging einmal so weit, dass er selbst den Propheten Hosea dazu bestimmt hatte, dass er eine Hure heiraten sollte, was bildlich zeigen sollte, wie Gott selbst zu seinem Volk Gottes steht, und zwar treu, obwohl die Ehebrecherin oder diese Hure nicht treu war. Um zu zeigen, wie Gott einfach vom Charakter, vom Herzen ist, dass er nicht anders kann, als seine Geliebten zu lieben. Und doch gibt es eine Stelle auch im Jeremia 3, die Verse 8 bis 9, wo Israel schon aufgrund ihrer Untreue, der Hurerei, dem Götzendienst, dem Ehebruch, den sie vor Gott begangen haben, einen Scheidebrief erhalten sollten. Doch was sagte Gott durch Jeremia? Oder wozu berief der Herr? Zur Umkehr, zur Hinwendung zum Herrn. Und Gott wird sich immer dem treu erweisen, der ihm mit Herzen zugewandt ist. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt und an den Herrn Jesus Christus glaubt, der weiß, dass er schon sehr häufig die Treue zum Herrn gebrochen hat, einfach durch andere Sünden. Aber der weiß ganz genau, dass der Herr Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er an dem Kreuz von Golgatha für uns hing und niemals diese Treue zu uns gebrochen hat, sondern neue Treue noch sogar geschaffen hat. Gott hätte jegliches Anrecht, einen von uns jeden hier zu scheiden, sodass wir keinen Kontakt mehr zu ihm hätten und einfach für uns nachher die Konsequenz wäre, ich müsste dafür in die Hölle gehen. Aufgrund unseres geistlichen Ehebruchs, aufgrund unserer Sünden, die wir jeden Tag tun und fabrizieren, hätte er jegliche Möglichkeit zu sagen, ich werde diesen Bund mit dir auflösen. Aber das Blut Jesu, den Bund, in dem wir heute stehen, das wird nicht mehr aufgelöst sein, weil es ewig war, weil der Herr Jesus an dem Kreuz von Golgatha Ewigkeit für uns erworben hat, weil er für immer für uns treu ist. Das hat der Herr Jesus für uns erworben, für die Ewigkeit. Es ist der ultimative Ausblick, den wir bekommen haben, seiner Liebe. Es kann diese Liebe nichts brechen, diese Treue, die er uns hat. Es gibt nichts Größeres als das, was er uns erwiesen hat. Er hat seine Treue immer zu uns erwiesen und wie häufig haben wir das Ganze bespuckt. Und trotzdem hält er an uns fest, trotzdem liebt er uns, trotzdem ist er mit uns, weil er uns so sehr liebt. Wisst ihr, deswegen schreibt Johannes das auch. Deswegen schreibt er auch im 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Und jetzt passt auf. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Dieser Ring ist das Zeichen, dass der Herr Jesus meine Ehe hält. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ich selber immer wieder gegen jegliche Unzucht, gegen jegliche Dinge ankämpfe. Ich hoffe das für meine Frau genauso und für unsere Ehe. Aber wisst ihr eine Sache, die mir aufgefallen ist, egal ob du heute verheiratet bist, ob du verwitwet bist, ob du Single bist, ob du noch heiraten möchtest. Jeder von euch trägt einen Ring um seinen Finger. Das siehst du noch nicht. Der Herr Jesus hat versprochen, dass wir seine Gemeinde, dass er uns zu sich holen wird. Dass wir bei der Heirat, bei der Hochzeit des Lammes da sein werden als seine Gemeinde. Und er sagt jedem Einzelnen von euch, ich liebe dich so sehr. Wenn du an mich glaubst, habe ich diesen Bund mit dir geschlossen. Und du wirst einmal mit mir in der Ewigkeit sein. Schau darauf, was ich dir geschenkt habe, welchen geistlichen Segen ich dir jetzt schon gegeben habe und dich einmal ultimativ abholen werde in die Ewigkeit. Aber lasst uns deswegen mit ganzem Herzen unsere Ehen in Ehren halten. Nach Epheser 5, es ist der Ausdruck von Jesu Liebe zu seiner Gemeinde, die er so geliebt hat, dass er sein Leben dafür gelassen hat, damit wir gereinigt vor ihm stehen können. Möge der Herr Jesus in unseren Ehen uns Gnade schenken und unseren Blick immer wieder auf ihn ausrichten, ihn unsere Ehen anbefehlen und darauf hoffen, dass er alles wunderbar machen wird. Amen. Lass mich noch mal beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, unsere Ehen stehen tagtäglich in Anfechtung, Herr. Und wir sind deiner Gnade so bedürftig, Herr. Keiner von uns kann die Ehe so führen, wie er es tun sollte, Herr. Und doch ist uns durch den Heiligen Geist alles geschenkt worden, damit wir dich abbilden können, Herr. Damit unsere Ehen auch wundervoll sind. Aber Herr, es ist unglaublich, man wird überdrüssig, Herr. Es gibt so viele Probleme und es gibt hier keine Ehe in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden auf der gesamten Welt, die nicht durch Anfechtungen geht. Das ist unser Problem unserer gebrochenen Welt, Herr, weil wir uns für die Sünde entschieden haben. Aber Herr Jesus, wir müssen in dir bleiben und wir müssen diese Gnade immer wieder auch erblicken, Herr. Mögest du uns einfach Freude auch schenken, Herr. Uns Kraft geben in unseren Ehen, Herr, sie wieder neu segnen, Herr. Auch ein Zeugnis für die Welt da draußen sein, Herr, dass wir unsere Ehen nicht scheiden lassen, sondern dass sie durch dich gefestigt sind, ein ewiger Bund, Herr, bis an den Tag, Herr, wo einer versterben wird oder du uns einmal abrufen wirst, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass du bei uns bist, aber auch bei denjenigen, die keine Ehe führen, Herr. Wir alle haben damit zu kämpfen, in jeglicher Form auch mit Unzucht, Herr, mit Ehebruch. Herr, mögest du mit uns Gnade haben, mit uns allen, Herr. Mögest du uns die Kraft schenken, dass wir viel mehr in dir gegipfelt sind, verwurzelt sind, die größte Freude und unseren Frieden in dir finden und mit dem zufrieden sind, wer du bist, Herr. Schenk uns Sehnsucht in unsere Herzen, in unseren Ehen, aber auch für diejenigen, die nicht verheiratet sind, dass die größte Sehnsucht immer dir gilt, Herr Jesus. Und dass du in all dem das dann stärken wirst, Herr. Mögest du verherrlicht sein durch uns, Herr. Mögest du uns die Kraft schenken. Und dir, Herr Jesus Christus, einzig und alleine, sei für deine Treue willen, für deine Liebe willen, die du zu uns hattest, dir allein sei Lobpreis, Dank und Anbetung. Und so kommen wir zu dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.